Dann sucht er sich wahrscheinlich Leute aus, bei denen er bestimmte Voraussetzungen findet, Begabungen, dass sie anerkannt sind von Menschen, dass sie es können mit Menschen. Ich durfte als Prälat in den letzten 6 Jahren meines Dienstes in die Gemeinden gehen, wenn sie einen neuen Pfarrer brauchten. Und dann fragt man im Auftrag des Oberkirchenrats dieses Besetzungsgremium, was denn der Pfarrer für besondere Qualifikationen haben muss. Und da hieß es immer als erstes, er muss mit den Leuten können. Und er muss auf die Menschen zugehen. Und er muss Besuche machen. Und er sollte möglichst jung sein, aber doch eine große Erfahrung mitbringen. Und natürlich sollte er gut predigen, aber auch die Verwaltung mit leichter Hand machen. Und er sollte am besten verheiratet sein. Wir hätten keine Gemeindehelferin mehr, wenn seine Frau der Frauenkreis und der Leichenchor machen würde, wäre es gut. Aber der Pfarrgarten sollte natürlich auch gepflegt sein. Und die Kinder müssen spuren. Und wenn ich dann gesagt habe, sowas haben wir nicht mal als Möglichkeit in Wasseralfingen zu gießen, sagen Sie mir doch, was das Wichtigste ist, die Hauptsache, dann haben Sie meist gesagt, das alles, ist alles die Hauptsache. Wir wollen solch einen Pfarrer. Deshalb ist kein Wunder, dass der Oberkirchenrat keine gute Nummer mehr hatte bei den Gemeinden. Weil er sagt, jetzt haben wir so einen klaren Wunsch geäußert und jetzt haben wir einen Alter gekriegt oder einen, der es bei der Predigt nicht viel zu lang macht und so weiter. Also, sucht Gott Leute, die lauter super Ass sind. Merkwürdigerweise gar nicht. Jetzt schlagen Sie einmal 2 Bibelstellen auf. Zuerst Markus 12. Wenn der Herr Jesus etwas klar machen wollte, hat er eine Geschichte erzählt. Und wir Pfarrer sollten das viel öfter lernen, dass wir Bilder gebrauchen, damit es anschaulich wird. Kann dann immer noch sein, dass Sie mit sehenden Augen nicht sehen. Aber in unserem Bildless-Zeitalter ist immer wichtig, dass auch etwas anschaulich wird. Markus 12. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch. Achten Sie mal drauf, wenn Jesus Gleichnis erzählt, ist meistens nicht das Himmelreich ist gleich einem Acker, sondern das Himmelreich ist gleich einem Sämann, ist gleich einem König. Es wird immer gleich die Gestalt Gottes, des einen großen Wirkenden dargestellt. Also ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit dieser Knecht von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere sandte er, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Aber jetzt wichtig. Habt ihr denn nicht dies Schriftwort gelesen? Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, die Experten, der ist zum Eckstein geworden, das ist von Gott geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jetzt sehen wir etwas, diese Geschichte mit dem Weinberg, und wir wissen, von wem Jesus dies Gleichnis erzählt. Der Weinbergbesitzer, Gott, und er hat ein Reich angefangen, in dieser Welt einen ersten Stützpunkt in Israel, mit aller Liebe. Er gab ihnen das Gesetz und die Verheißungen und die Väter und den Gottesdienst bis hin zum Versöhnungstag und Vorbilder. Aber immer ist Israel wieder abgefallen. Und wenn Gott seine Knechte geschickt hat, wer ist denn das? Wenn wir aus dem Bild herausgehen, die Propheten. Haben Sie diese Propheten nicht gehört? Denken Sie an den Jeremia, der sagt, lieber Gott, warum bin ich geboren? Verflucht sei der Tag, an dem man meine Mutter sagte, du hast einen Sohn geboren. Verflucht. Die Männer von Anatot, da war der Jeremia her, haben ihm nach dem Leben getrachtet. Daher kommt es, dass Jesus gesagt hat, ein Prophet ist nicht angenehm, seinem Vaterland, Heimatstadt. Und in diesem erschreckenden Bekenntnis des Jeremias hat er alles gar keinen Wert. Steht plötzlich, aber der Herr ist bei mir als ein starker Held, darum werde ich nicht fallen. Menschen habe ich keine, die zu mir stehen, ich bin allein, es versteht mich niemand, aber Gott wird aus mir etwas machen. Und bis heute lesen wir den Propheten Jeremia. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, den hat Gott zum Eckstein gemacht. Beim Amos und beim Jesaja, Johannes der Täufer und am Schluss Jesus. Vor den Menschen verachtet, verlacht, geschmäht. Aber Gott hat etwas draus gemacht. Die besonderen Werkzeuge Gottes sind nicht von Natur aus die Könner, sondern sind schwach, anfällig für Anfechtung, verzweifelt, einsam, im Scheitern. Aber Gott sagt, es wäre doch gelacht, wenn ich nicht etwas draus machen würde. Beim Apostel Paulus gibt es im 2. Korintherbrief eine Stelle. Auf dass die überschwängliche Kraft sei von Gott und nicht von uns. Gott braucht nicht die Starken. Er will bei seinen Werkzeugen zeigen, was er kann. Anfang vom 2. Korintherbrief. Wir waren so verzagt, dass wir am Leben verzweifelten und meinten, wir müssten sterben. Der Bruder Paulus. Aus. Körperlich aus. Wir haben. Das hat keinen Wert. Ich komme nicht weiter. Das geschah aber darum. Wissen Sie, wie es weitergeht? Wunderbar, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf den Gott. Wie geht's weiter? Der Tote auferweckt. nicht der Schwachen wieder neue Kraft gibt, sondern wo nichts mehr ist, wo man sagen würde, nach menschlichem Ermessen ist aus. Wir haben einen Gott, der Todes erweckt. Wir haben einen Gott, der den Stein, den die Bauleute verwerfen, das kann ich nicht nehmen, zum Eckstein gemacht hat. Das ist vom Herrn geschehen. Also Jesus hat dies große Gleichnis gesagt und hat sich selber, das merken Sie ja, zuletzt kommt der Sohn, hineingestellt in diese Reihe der besonderen Werkzeuge Gottes als der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, aus dem Gott etwas gemacht. Und jetzt darf ich Sie bitten, eine zweite Bibelstelle aufzuschlagen, damit wir auf diese Spur kommen. Eine ganz andere Ecke der Bibel, Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7 ist die Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Parlament Israels, vor dem frommen und zugleich politischen Parlament Israels, vor dem sogenannten Synhedrium. Er war angeklagt, dass er die Autoritäten Israels für nichtig erklärt, den Tempel, das Gesetz. Wir haben ihn gehört, Lästerworte reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Der hohe Priester fragt, ist das so? Und da hält der Stephanus eine große Verteidigungsrede. Klammer auf. Unser Bruder Dr. Neudorfer, Studienleiter am Bengelhaus, hat seine Doktorarbeit geschrieben über den Stephanuskreis, zu dem auch der Philippus gehörte und der Nikolaus, diese sieben Almosenpfleger, Sozialarbeiter wie der Bruder Rose, die aber natürlich auch damals nicht bloß Sozialarbeiter waren, sondern Stephanus voll Heiligen Geistes hat gepredigt. Die haben besondere Gaben gehabt. Und dieser gute Dr. Neudorfer hat klar nachgewiesen, dass neben dem Paulus der interessanteste Kreis der Urgemeinde dieser Kreis der griechischen Juden war. Die haben alle griechische Namen. Stephanus und Prochorus, Nikanor. Die haben schneller begriffen als der Petrus und der Jakobus, dass Jesus in die Welt hinein wollte. Das waren Weltbürger, die kamen aus dem Mittelmeerraum, die haben nicht bloß an Israel gedacht. Petrus und Jakobus, die haben gedacht, wir sind das Reich Israel und Gott hat mit Israel was vor. Dieser Stephanuskreis hat begriffen, Gott hat mit der Welt etwas vor. Hochinteressant. Aber jetzt hält der Stephanus eine Rede, in der er nochmal die Geschichte Israels komprimiert darstellt. Ich darf einfach mit Ihnen nochmal da entlang gehen. Man könnte über jeden Vers eine lange Predigt halten. Der große schottische Evangelist und theologische Lehrer Martin Lloyd-Jones hat ein ganzes Jahr über Apostelgeschichte 7 gepredigt. So lange wollen wir es jetzt nicht machen. Der hohe Priester fragte, ist das so? Stephanus aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft, und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Und er ging aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Und gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen Fußbreit. Für einen richtigen Schwab ist das schon verdächtig. Wenn er nicht einmal ein Gütli oder einen Garten hat, keinen Quadratmeter, kein Bauplätzle, nichts. Und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Und wie alt war der Abraham damals? 75, wo er auszog ist, und nachher, wo Sarah gelacht hat, war er wahrscheinlich 90. Und da sagen manche Bibelwissenschaftler, das waren wahrscheinlich Mondjahre. Ah nein, der war 90 und hat, denkt lieber Gott, also das ist biologisch unmöglich, dass meine Frau ein Kind kriegt. Es geht dann. Denn so sprach Gott, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in meinem fremden Land und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen in dieser Stätte. Also, einer ohne Besitz, Fremdling. Sie wissen, wie Asylanten bei uns angesehen sind. Was tut denn der da, gell, bei uns? So ist dem Abraham ja auch gegangen. Ohne Kind. Beduinenscheich im Ruhestand. Leben ein Torso. Wenn du nachkommen hast, sagt Gott, denen wird es auch schlecht gehen. Die werden als Sklaven dienen müssen, im fremden Land. Jetzt machen wir weiter. Kommt dann die Erzväter, Vers 9. Und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus. Jetzt machen wir den Sprung, Sie kennen diese Geschichte von Josef. Vers 17, als nun die Zeit der Verheißung sich nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König in Ägypten aufkam, der wusste nichts mehr von Josef. Dieser ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk, und misshandelte unsere Väter und ließ ihre kleinen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Zu der Zeit wurde Mose geboren. Er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Haus seines Vaters. Aber als er ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt wurde, dachte er nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, und er schlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Jetzt geht so weiter. Beduinenscheich im Ruhestand, ohne Landbesitz, ohne Kinder. Und die Nachkommen, der Josef von seinen Brüdern verstoßen, in die Sklaverei verkauft, in der Sklaverei ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis vergessen von denen, die ihm helfen wollten, aber der Herr war mit Josef. Sodass er nachher sagte, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Was Gott aus seinen schwachen Werkzeugen macht, das ist interessant. Und setzt ihn zu Segen für das ganze vorderen Orient, dass er sie aus der Hungersnot retten kann. Aber es kam ein König auf, der wusste gar nicht mehr, was Josef war. Und dann werden sie versklavt. Und dann tut Gott seine Wunder durch wen? Durch den Mose, den sie verstoßen haben, dass er fliehen musste, 40 Jahre in der Wüste war. Und als er 80 Jahre alt war, hat Gott ihn berufen. Und da war er schon wesentlich müder als ich in seinen Knochen. Mit 80 macht man keine großen Sprünge mehr. Und Gott sagt, du wirst Israel erlösen. Verstehen Sie, das sind die besonderen Werkzeuge Gottes. Eine Hanna, die ausgelacht wird von der Nebenfrau Peninna. Haha, mein Leben hat einen Sinn gehabt. Ich habe Kinder, du hast keine. Und dann gibt Gott dieser Hanna ein Kind. Dieser Frau, die verstoßen war. Ich möchte Sie auf die Spur setzen. Jetzt kaufen Sie einen Farbstift, scharf grün. Wo Sie lauter solche Stellen anstreichen und Namen dieser besonderen Werkzeuge Gottes. von den Bauleuten, von den Experten angesehen, hat keinen Wert. Aus denen Gott etwas gemacht hat. Mit dem gleichen grünen Stift können Sie immer anstreichen, stellen in der Bibel, wo vom Machen Gottes die Rede ist. Erste Seite. Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Siehe, das war sehr gut. Letzte Seite der Bibel. Siehe, ich mache alles neu. Dazwischendrin, ihr gedachtet, es böse zu machen, Gott gedachtet, es gut zu machen. Berufung des Petrus, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, ich will dich zu Menschenfischer machen. Zwischendrin Johannesevangelium, der Sohn tut, was er den Vater tun sieht, denn wie der Vater Totes lebendig macht. So macht auch der Sohn lebendig, welche er will. In meinem alten Schondorfer Bezirk gab es eine Gemeinde, da hat schon der Bischof Haug, der vorhin erwähnte, wenn ich mit ihm durchs Land fahren durfte, ich war damals sein kleiner Adjutant, hat er mir immer schon gesagt, hat da war mal ein frommer Lehrer und er hat das ganze Dorf geprägt und da war mal eine Erweckung mit den muntersten Stunden, habe ich viel von Württemberg schon kennengelernt. Wie wir da durchs Remstal gefahren sind, in dem ich später tätig wurde, hat er gesagt, da in dem Ort, da ist Hopfen und Malz verloren, das ist aus. Da war noch nie Leben, da gab es noch nie eine Stunde, da gab es nie einen Posaunenchor, da gab es nie Jugendarbeit, da ist einfach harter Boden. Und während meiner Zeit, an der ich dort Dekan war, habe ich staunend gesehen, was dort entstanden ist. Eine blühende christliche Pfadfinderarbeit und mit einer Begabung auch die Eltern der jungen Leute in Gottesdienst zu ziehen, volle Gottesdienste. Die haben uns beim Gemeindetag zu Beginn da das schöne Schwäbische Eisenbahn gemacht und auf dem Rasen da die Kontinente ausgesteckt. Lebendig da gewesen, geistlich wach. Wie war es entstanden, dass der eine, der Martin Zerrer, am Grab seiner Mutter, hat er gesagt, es war wie eine Stimme des Herrn Jesus an mich. Martin, du könntest aus deinem Leben auch nochmal was anderes machen. Das war der Anfang. Er macht lebendig, welche er will. Da können Sie nicht sagen, in der Gemeinde war noch ein bisschen geistliche Glut unter der Asche, da war gar nichts. Er macht lebendig. Liebe Freunde, wenn wir für unser württembergisches Land etwas erhoffen, dann, dass das Jesus wahr macht. Auch über unsere Müdigkeit, Resignation und wieder Kirchen, Synode hat auch nicht viel Wert. Was der Jesus machen kann, ist unglaublich. Wir sollten viel mehr ihm zutrauen. Die schwachen Werkzeuge von den Menschen verstoßen, abgestoßen wie Fremdgewebe, obwohl Gott, jetzt nehmen Sie das Bild der Organverpflanzung. Wenn jemand zwei kranke Nieren hat und wartet auf eine Spenderniere, auf eine gesunde Niere, dass mein Organismus wieder klappt und dann wird sie verpflanzt und, oh Schrecken, bekommt Fieber, der Körper stößt das Fremdgewebe, das ihm helfen sollte, ab. Und so ist bei den Boten Gottes in unsere gottlose Welt hinein, die werden abgestoßen. Dann sagt Gott, jetzt will ich doch mal sehen, wer hier Chef ist. Gott lässt sich nicht so schnell abblocken. Der Stoff, aus dem die Segensträger Gottes sind, sind die Verachteten, die Schwachen, auf die man in Augen der Welt nicht viel gibt. Jetzt ist Freitagabend, deshalb darf ich jetzt noch ein paar Geschichten erzählen zu diesem Bibelwort hinzu. Am 31. Januar des Jahres 1823 hat Ludwig Hofacker schwer geschwächt nach einer Nervenerkrankung versuchsweise in der Stuttgarter Lehrenherzkirche stellvertretend für seinen erkrankten Vater eine Predigt gehalten. Und dann kamen 2 Jahre Predigtätigkeit vorausgegangen war, dass er Theologie studiert hat. War ein fröhlicher junger Mann, gut aussehend. Und dann war er plötzlich im August 1818 in Tübingen zusammengebrochen. Man meinte zuerst seinen Sonnenstich, aber vielleicht war es doch eine Art, würden wir heute sagen, Anfall, schizophrener Anfall. Jedenfalls war er ein Jahr lang zu Hause. Der Vater bekommt einen Schlaganfall. Der Bruder Max wird wahnsinnig, ist offenbar in der Familie eine Belastung gewesen. Da schreiben ein paar Freunde vom Basler Missionshaus, das gerade erst entstanden war, die von dem frommen jungen Mann hörten. Und er schreibt zurück: Sie sehen mich an als einen in Gott geborgenen Menschen, aber wenn man so den ganzen Tag da sitzt in großer Schwachheit, den verrückten Bruder Max um sich toben hat, drüben im Schlafzimmer ist der Vater auf den Tod krank, da bekommt man ganz andere Gedanken. Wenn ich mich frage, was ich eigentlich habe, ich habe keine rechte Stellung, bin ich Pfarrer geworden, habe keinen Pfarrerei bekommen, ich habe keine Anerkennung beim Konsistorium, die Stuttgarter Bürger haben gebeten gehabt, dass er in der Leonhardskirche eine Pfarrstelle kriegt. Ich habe keine Gesundheit, ich habe keine Kraft der Seele und des Körpers. Ich habe nichts, dessen ich mich rühmen könnte. Und doch raunt es in mir, du hast wenigstens einen Ernst, wie ihn wenige andere haben. Aber wenn mich der Herr fragt, wie er den Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Dann kann ich nur sagen, Herr, geh nicht ins Gericht mit mir. Ich oft auch rebelliere, lieber Gott, warum? Und dann also im 31. Januar 1823 die erste Predigt und dann 2 Jahre lang hält er stellvertretend für seinen Vater, der in der Zwischenzeit stirbt, in der Leonhardskirche, die Gottesdienste. Die Predigten sind in dem Predigtband zusammengefasst, der in der 60. Auflage jetzt erschienen ist. 60. Auflage. Aber dann hört diese Krankheitszeit schon wieder auf durch Nervenkrämpfe. Er ist in Chur in St. Moritz, in Bad Ragaz. Ringfinger an der rechten Hand, kriegt eine merkwürdige Geschwulst, Tuberkulose, muss wegoperiert werden. Beginn einer Wassersucht. Bekommt schließlich die Pfarrstelle Rielingshausen übertragen, kann dort kaum Dienst tun, weil er so krank ist und stirbt, als er gerade 30 Jahre alt war. Nicht bloß körperlich ein Wrack, nicht bloß im Blick auf die Dauer seines Dienstes, ein Torso-Fragment, sondern auch geistlich. Ein Freund besuchte den sterbenden Hofacker und war erschrocken, wie er innerlich aufgewühlt war. Ich habe 1000-mal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Und da hat ihm der Freund vorgelesen, so ein Liedvers von den goldenen Gassen, die auf uns warten, da hat Hofacker gesagt, das ist zu flott für mich, da gehöre ich nicht hin. Wie das eben bei einem Krankenbesuch ist, wenn man merkt, man kann keinen Trost geben, der Freund hat fast verzweifelt den Kranken verlassen und traf ihn nach einer Woche ganz getrost an und hat gefragt, wie ist gekommen, dieser Umschlag. Und da hat Hofacker gesagt, ich habe mir bewusst gemacht, was das für eine Schande ist, dass der Heiland dauernd seine Liebesarme zu mir Schwachem ausstreckt und ich nehme selbst noch meinen Zweifel und Unglauben so ernst, dass ich immer wieder ihn zurückweise. Jetzt habe ich mich entschlossen, es einfach gelten zu lassen, dass er mich in seine Hand nimmt. Das sind die Werkzeuge unseres Herrn, die bis heute wirken. Der hat nicht die Hofacker-Vereinigung gegründet, sondern wir haben
vor 30 Jahren dieser Arbeitsgemeinschaft für Bibel und Bekenntnis in unserem Land diesen Namen gegeben, damit klar wird, es geht uns darum, dass Gott etwas macht durch uns schwache Leute, wie da bei Hofack. Schwache Werkzeuge ist der Stoff, aus dem die Segen.
Ich bin gerade in den letzten Tagen dabei gewesen, so zu schaffen, der Begriff des hohen Priesters bei Hofacker, das war damals schon, vor 180 Jahren, ein Wort der Sprache Kanaan. Aber Hofacker hat nicht lange den Begriff erklärt, dass der hohe Priester ist, sondern gesagt, was er tut, da ist einer, der dich versteht, der vor Gott für dich eintritt, für dich Bedürftigen. Das wurde verstanden. Mir ganz deutlich worden, vielleicht erkläre ich viel zu viel. Ich muss sagen, was Gott tut. Toll, bis heute. Einer dieser Segensträger Gottes, dieser schwachen Leute. Sind wir also schon bei der Kirchengeschichte. Aber es darf ja das Wirken Gottes hindurchgehen. In Korntal, auf dem alten Friedhof, wenn Sie es noch nicht kennen, ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie mit Ihrem Frauenkreis kommen, ich mache auch eine Führung. Machen Sie mal Korntal und dann gehen wir auf den alten Friedhof. Liegt der alte Waisenhausvater Mundle und Banner, die unter größten Entbehrungen diesem armen Korntal als erstes diakonische Einrichtungen aufgebaut haben. Und liegt der Missionar Samuel Hebig, der in England gemerkt hat, wenn ich in Indien missionieren will, muss ich zuerst die englischen Offiziere missionieren. Das ist eine Schande fürs Christentum, wenn die sich als getaufte Christen ausgeben. Aber er wollte in Korntal ehrlich sein, ein Missionar aus der Heidenwelt. Nicht aus Indien hier, sondern aus Nellinger, aus der Alp, aus der Heidenwelt. Unserem Heidenland hinaus. Aber es ist auch das Grab von Johannes Rebmann, Ludwig Krapf. Der Ludwig Krapf hat sein ganzes Leben eigentlich als begabter, sprachbegabter, geografisch begabter Afrika-Missionar zugebracht. Beim ersten Aufenthalt musste er seine Frau am alten Hafen von Mombasa beerdigen und hat heimgeschrieben an die Church Missionary Society in London, seine aussendende Gesellschaft, dass unser Herr sein Reich über den Gräbern der Seinen baut, über den Gräbern. Dieser Krapf konnte in 5 Jahrzehnten Tätigkeit als Missionar nicht einen einzigen Afrikaner taufen. Sein Freund Rebmann wenigstens einen verkrüppelten Afrikaner. Was hat es für einen Wert gehabt? Aus. Gut, er hat den Mount Kenya entdeckt, der Rebmann hat als erster Weißer den Kilimanjaro entdeckt und sie haben dafür die Plakette der Geografischen Gesellschaft von Paris bekommen. Aber wir wollten doch Missionare sein. Krapf hat gesagt, wenn mal das Volk der Oromos, der Galas, von Jesus ergriffen wird, dann geht es sprungschnell vorwärts. Aber er konnte, war vergeblich dort. Er hat nie ein Gewehr getragen, war in Gefahr unter wilden Tieren, weil er gesagt hat, ich möchte nicht verwechselt werden mit den Sklavenhändlern, die die Afrikaner zusammentreiben. Umsonst. Und wenn Sie ins Staatsmuseum von Dar es Salaam gehen, vom sozialistischen Tansania aufgebaut, ist die erste Abteilung dem Krapf gewidmet. Der hat uns gelehrt, gegen die Sklaverei vorzugehen. Der hat uns Afrikaner lieb gehabt. Krapf hat selber nicht mehr erlebt, was seit etwa 40, 50 Jahren in diesem Gebiet von Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi geschieht, die große ostafrikanische Erweckungsbewegung, größte Erweckungsbewegung unserer Zeit. Und im letzten Jahr haben große Gedenkfeiern stattgefunden am Mount Kenya,
zum Gedenken 100. Todestag von Ludwig Krapf. Der junge schwäbische Missionar Johannes Beierhaus, der Sohn von Professor Beierhaus, ist mit dem dicken Bischof hinauf auf den Berg und sie wollten eine Gedenkplatte oben am Mount Kenia errichten, dass all das, was jetzt entstanden ist, an Hospitälern und Schulen in einem durch die Erweckung geprägten Land, sie diesem Boten Gottes Ludwig Krapf verdanken. Sie haben bloß die Werkzeuge vergessen und mussten dann die Tafel irgendwo in einen Felsen stellen. Aber sehen Sie, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Schluss vom 1. Korinther 15. Weil der auch noch da ist, der aus zerbrochenen Leuten, die meinen, das Leben ist ein Torso, ist ein Fragment, eine Ruine, eine Riesenpanne, noch längst etwas machen kann. Seine Ehre zu zeigen, dass er unsere Arbeit nicht bloß segnet und mit Blumen schmückt, sondern dass er aus nichts etwas macht. Wo steht's? Wo steht's? Oh, wir müssen Bibel nein. Wo steht's? Ja, nochmal schön. Ich würde sagen Römer 4. Jetzt gucken wir mal, Bruder Schäfle, wer recht hat. Ich glaube, ja, Römer 4, Vers 17, beim Abraham. Und er hat Gott geglaubt, der Todes lebendig macht und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Violett unterstreichen oder grün, also ich muss immer gerade beim Grün. Das ist die Art Gottes. Er ruft dem Tohu Wabohu, wo nichts ist, wo nichts verheißungsvoll ist, es soll sein, in göttlicher Vollmacht. Könnte ich so weitermachen. Bin in Stuttgart aufgewachsen, einer sehr aktiven Gemeinde, der ich sehr viel mitbekommen habe. Auch Impulse von Laien und Theologen. Wir hatten große Prediger unter den Pfarrern, Organisatoren. Und auch einen, den haben wir bloß, damals haben wir schon angefangen, Englisch zu sprechen, den Little geheißen, den Kleinen. Er war körperlich klein und wir haben auch, kann ich eigentlich vergessen, Predigt. Little. Jetzt war ich neulich beim Friseur, bei meinem alten Freund Schmiedle. Manchmal muss sogar ich noch zum Friseur. Und wir sind so ins Gespräch gekommen über vergangene Zeiten, der war früher in unserem Jugendkreis. Da hat er gesagt, weißt du, ihren all die anderen Pfarrer vergesse, aber ein, an den denke ich heute noch. Der hat meinen Namen nur nach 25 Jahren gewusst. Das war der Einstieg für Seelsorge. Vom Kleinen. Gott benutzt das Kleine, um seine Wunder zu tun. Bei dem Schmiedle muss noch ein weiter Weg gegangen werden, bis zum Herrn kommt, aber der Einstieg war, wo wir Menschen dachten, oh ja, also neben unsere große Predigerorganisatoren, nein, Gott hat den benutzt, alle anderen waren Nebensache. In Stuttgart ist das geistliche Leben des evangelischen Stuttgart im letzten Jahrhundert geprägt worden durch Leute wie Prälat Six Karl Kapf, der zuvor erster Pfarrer in Korntal gewesen war. Er war kurze Zeit Prälat, aber hat dann gemerkt, dass man als Prälat schon damals nichts ausrichten konnte und ist wieder Pfarrer geworden an der Stiftskirche, sozusagen Vorvorgänger von Konrad Eisler, und hat 27 Jahre als Pfarrer gewirkt. Da wäre sehr viel vom Kraft zu erzählen, vom Six Karl Kapf zu erzählen, im Unterschied zum Kraft von woher. Aber ich bin im Laufe der Zeit erst drauf gekommen, die entscheidende Figur war natürlich die Charlotte Reilen. Nun hatten es Frauen im letzten Jahrhundert
noch viel schwerer als in diesem Jahrhundert, überhaupt sich durchzusetzen. Und die Charlotte Reilen besonders. Einmal war sie körperlich so schwach, von Jugend an. Wahrscheinlich auch eine Erbschaftsgeschichte. Die Mutter ist in völligem Wahnsinn gestorben und die einzige Tochter hat wahrscheinlich, ja vielleicht, der hat mir schon ein bisschen geschuckte Art geerbt. She had not all cups in the cupboard, nicht alle Tassen im Schrank. Nicht alle Schrauben waren richtig angezogen. Ihr Mann hat mal zu ihr gesagt, du bist verrückt und bleibst verrückt und bei einer Verrückten kann ich nicht aushalten. Und ist nach Amerika ausgewandert. Und ein bisschen was mag recht gewesen. Und da war es gut, dass sie sich an den Prälaten Kapf angehängt hat und an den späteren Missionsdirektor Hoffmann und so, die sie auch immer ein wenig geführt haben. Johannes Schneidmann von Fellbach, einer der großen Väter der hanischen Gemeinschaft, Weingärtner, zu dem hat sie mal gesagt, mein Mann soll sich eben bekehren. Da hat er gesagt, ich weiß gar nicht, was die Stuttgarter Frauen alle hin, dass ihre Männer sich bekehren sollen. Ich glaube, die wollen es bloß ein bisschen leichter haben. Sehen Sie, es ist auch gut, wenn man manchmal einen seelsorgerlichen Rat hat von erfahrenen Mitchristen. Der hat sie ein bisschen gedämpft in ihrer Dynamik. Aber die Charlotte Reil, körperlich schwach, seelisch gefährdet, durch viel Not durchgegangen. Bei der 48er Revolution haben die Revolutionäre als erstes Ziel gehabt, das Reilensche Haus zu plündern. Erstes Kaufhaus in Stuttgart. Aber die Stuttgarter Diakonissenanstalt ist von ihr gegründet worden. Gegen den Widerstand der frommen Leute, die gesagt haben, jetzt fängt man mit den katholischen Sitten auch bei uns an, dass wir auch Nonnen haben. Und die Mädel, die der Dienst tun, werden doch eingebildet. Die sollen was Recht schaffen. Sie hat das Diakonissenhaus gegründet, Gelder gesammelt, da gab es keine Staatszuschüsse. Kann man Ihnen helfen? Herzlich willkommen. Kommen Sie. Wir hätten uns gefreut. Ja, ich bin nebenbei. Also in Schorndorf haben wir auch mal so eine Situation gehabt, bei der Bibelstunde, da ist gleich eine Frau aufgesprungen und hat gesagt, die Elternversammlung ist ein Stock höher. Sie hat gar nicht mitgerechnet, dass auch mal ein Fremder dazukommen könnte. Wir müssen immer sagen, schön, wunderbar, dass Sie da sind, bitte nehmen Sie Platz, nicht? Aber jetzt bei der Charlotte Reilen. Sie hat gesagt, es muss doch etwas auch für Töchter getan werden. Es gibt ein Gymnasium für Buben, für Töchter was, und hat gehört, da gibt es den frommen Lehrer Weidle. Und es gab keine Mädchenschule, keine weiterführende Schule. Hat in ihr Wohnzimmer ausgeräumt und den Lehrer Weidle angestellt, dass der also 12 oder 14 Mädchen aus benachbarten, befreundeten Familien unterrichtet. Und sie hat immer zugehört und hat sie gesagt, was der den Kindern weitergibt, der Weidle sollte uns auch eine Stunde halten. Es war der Beginn der Weidleschen Stunde. Und dann hat sie gesagt, der Weidle sollte eine Schule für Mädchen aufbauen, wenn wir in Stuttgart heute das Möhrige-Gymnasium haben, Heidehof-Gymnasium, frühere Töchterinstitut, von Charlotte Reilen gegründet, die Stuttgarter, was als ganze evangelische Gesellschaft, die ganzen Einrichtungen mit Mädchenwohnheim, Charlotte Reilen, sie hat Geld gesammelt. Damals kam das neue fromme Gesangbuch heraus, schon damals, die Kirche macht alle 40 Jahre ein neues Gesangbuch, schau, Geldquelle. Aber 1842 kam das fromme Gesangbuch raus und Charlotte Reilen hat gesagt, die ärmeren Leute können sich das doch gar nicht leisten und hat einen Verein gegründet, damit ärmere Leute umsonst ein Gesangbuch geschenkt bekommen. Ja, lauter Ideen als Kaufmannsfrau. Und wo sie in Stuttgart hinlag, kommen sie auf Spuren der Charlotte Reil. Die hat gesagt, Männer haben Stunden, wo sie sprechen, und wir dürfen als Frauen in der Stunde gar nicht richtig reden.
Könnte nicht der Prälat Kapp für uns eine Frauenstunde machen, wo wir auch die Fragen, die uns zu Hause in der Erziehung und so weiter bewegen, zur Sprache bringen können?
Besondere Werkzeuge Gottes. Schönste Spur von der Charlotte Reilen. Ist vielleicht das Bild vom breiten und schmalen Weg, das manche unter Ihnen kennen, das früher fast in jedem rechten württembergischen Haus hing. Ist ja ein Gleichnis Jesu vom breiten und schmalen Weg, das im Mittelalter oft benutzt wurde und von den Malern im 17. Jahrhundert sehr moralisch, auf der einen Seite Staatsgefängnis, auf der anderen Seite das College und so weiter. Und die Charlotte Reilen gab dies Gemälde in Auftrag einem Maler, den wir heute gar nicht mehr wissen, aber ihre Idee war, am schmalen Weg, an dem Weg Jesu, all das einzuzeichnen, was ihr wichtig war. Sonntagsschule. Sie hat das Netz der Stuttgarter Sonntagsschulen aufgebaut. War ja früher nicht kirchlich. Sondern sie hat gesagt, ihr vom Jünglingsverein, vom CVM, müsst die Sonntagsschule machen. Diakonissenanstalt, Jugendheime, Bewährungsheime, Rettungsanstalt. Also die ganze Diakonie ist am schmalen Weg dargestellt und vorne sieht man, wie ein Wanderer aus der Quelle trinkt. Das war ihre Bekehrungsgeschichte. Sie hatte, nachdem sie als junge Frau sich in den Trubel der Vergnügungen in Stuttgart gestürzt hatte, so als Pfarrerstöchterle endlich mal Stuttgarter Leben erlebt, hat sich gefreut, dass sie ihrem Mann Söhne geboren hat und plötzlich bekommt einer Diphtherie wahrscheinlich und erstickt dran. Und da hat sie gesagt, das ist sicher eine Strafe Gottes, der mich warnen will, dass ich zu weltlich lebe. Eine Seelsorgerin hat zu ihr gesagt, Hanei, das ist wie wenn an einer Schafherde ein Mutterschaf nicht mehr weiterkommt, nimmt der Hirte das Lämmlein auf den Arm, dann läuft die Schafmutter von selber nach, so hat es der Herr Jesus jetzt bei deinem Kind gemacht. Hat sie nicht getröstet. Aber als Pfarrer dann einmal gesprochen hat, dass in Gott die Quelle des Lebens ist, und das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des lebendigen Wassers werden, das ins ewige Leben wird, das hat getroffen. Das Abendmahl war für sie ein Trost, ist der Leib, und wie Paulus sagt, 1. Korinther 10, das gesegnete Brot, das wir essen, der gesegnete Kelch, den wir trinken, ist doch Gemeinschaft mit Jesus. Jesus, jetzt sind wir wieder im Thema von vorher. Ich, armselige, sündige Frau, die so viel falsch gemacht haben, ich, spinnige Frau, darf verbunden sein mit dem lebendigen Gott. Die besonderen Werkzeuge Gottes, das können Sie der ganzen Kirchengeschichte nachgehen, ein zerbrochener Bodelschwing über dem Tod seiner vier Kinder und sagt, Gott hat mich barmherzig gemacht über diesen furchtbaren Verlust, dass ich mein Leben widmen konnte, den Ärmsten der Armen. Wird manchmal in allen christlichen Lebensbeschreibungen bloß die positiven Seiten herausgekehrt. Es war noch keine Engel. Ich habe in Bethel mal einen alten Diakon gefragt, Sie haben doch noch Bodelschwing, wie erlebt, wie war er denn? Da hat er, der kam von Hamburg und hat gesagt, stur, Sie können sich vorstellen, wie stur der war. Das war er auch, gell? Noch kein Engel. Gott hat ihn benutzt, mit seiner Sturheit und mit dem Verlust seiner vier Kinder und mit seinem Leben, das da zerbrochen war. Die besonderen Werkzeuge Gottes, wie die Propheten, geschmäht, verachtet, schwach, wie ein Jeremia, wie ein Jona, von Gott weggelaufen und zurückgeholt. Komm, ich brauch dich. Wie der Allerverachtetste und Unwerteste, den der Jesaja geschaut hat und hat gesagt, den hat doch Gott auf die Seite gestellt. Aber der Plan des Herrn wird durch seine Hand weitergehen. Schon vor Martin Luther gab es viele, die Pläne hatten, der Wycliffe und der Huss und Waldus. Zur Reform der Kirche, es wurden gewaltige Pläne gemacht. Und dann hat Gott diesen kranken, schwachen,
dauernd Gallenkranken, Migränekranken Mönch Martin Luther benutzt und einen Vulkan aus ihm gemacht. Wenn ich heute noch die 52 Bände der Weimaraner sehe, mit all seinen Schriften, die er geschrieben hat, mit seinen Briefen, denke, der hat doch kein Schreibfräulein gehabt und keinen Computer und keinen Laptop. Wie hat er das überhaupt zeitlich gemacht? Ist ja ein Wunder, dass das noch alles erhalten ist, nicht? Aber wo Gott wirkt, geschieht Unvorstellbares. Bei schwachen Leuten. Luther hat immer gesagt, von seinem schwachen Madensack, von seinem Körper. Was heißt es praktisch für uns? Er hoffte, wo nichts zu hoffen war. Von Mose heißt, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Über die Kirche und den Zustand der Christenheit gibt es viel Anlass zu klagen. Aber wir sollten doch Leute sein, die sagen, jetzt bin ich mal gespannt, was Gott draus macht. Wir wollen Gott darum bitten, dass er aus diesen Trümmern, die wir vor uns haben, etwas macht zu seiner Ehre. Wir mit dem Kritisieren ist die Erfahrung meines Lebens, wir können manches vielleicht aufhalten, aber wir können noch nicht mal Gewissen wecken. Aber mich bewegt es immer wieder, wenn ich bei Pro Christ sehe, ersten Eröffnungsabend in Leipzig, dieser gottlosesten Stadt Deutschlands, schon 1939, 50% der Bevölkerung gehörte keiner Kirche an. 39. Und jetzt 40 Jahre Atheismus. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass die Riesenmessehalle überhaupt einigermaßen voll wird, war sie voll bis zum letzten Stuhl. Und Eröffnungsgebet von Bischof Kress und dann stehen die Sektierer auf, die Schafranek-Leute und stören noch mitten im Gebet. Da sind sie hilflos, da können sie eigentlich bloß weinen. Da, lieber Gott, zeigst du uns, dass wir Kopf durchgesetzt haben. Dann hätten wir den Ulrich Parzani, den hat es richtig verschüttelt. Und nachher, als er nach seiner Ansprache aufgerufen hat, nach vorne zu kommen, dachte ich, da steht keiner auf. Da kamen es, die jungen Leute, und wenn man sie gefragt hat, warum, haben sie gesagt, da wo die Störung war, haben wir gewusst, jetzt müssen wir sagen, wo wir hingehören wollen. Wo wir am Zerbrechen sind, nichts mehr haben, benutzt das Gott, um seine Siege zu machen. Und da kann man nicht sagen, Pro Christ, eine tolle Sache, wie da die Menschen strömen nach vorne und doch die Entscheidung ist ein richtiger Weg. Wissen Sie, oh, liebe Zeit, ist uns alles weggeschlagen worden, alle Erfahrungen, alle Planung. Aber der Jesus hat was draus gemacht. Die besonderen Werkzeuge Gottes sind geschlagene Leute, armselige, schwache Leute, auf dass die überschwängliche Kraft sei von Gott und nicht von uns, auf dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns setzten, sondern auf den Gott, der Todes lebendig macht. Vorher habe ich gedacht, man müsste eigentlich, fallen Ihnen auch noch Gestalten ein der Kirchengeschichte, wo das wahr wurde? Die unbegabte Frau, kennen Sie die Missionsgeschichte dieser von allen Missionskomitees abgelehnten Frau, die dann zur großen Missionarin in China wird. Die unbegabte Frau. Wo gibt es denn sonst noch was? Nehmen Sie bloß mal den Thomas, von dem Bibel steht, dass er gezweifelt hat. Und Jesus ist extra für den Zweifel erschienen. Gut, es ist also eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass er Thomas, der Apostel war, der am weitesten gekommen ist, bis nach Indien. Die Martoma-Kirche geht bestimmt auf den Thomas zurück. Der hat den Missionsbefehl verstanden, der Zweifler. Aus dem hat Jesus etwas gemacht. Und jetzt, grüner Bleistift, denken Sie dran. Wo Sie sehen, wo was getan wurde durch schwache Leute. Da. Joachim Neander ist auch bloß wieder Hofacker, gerade 30 Jahre alt geworden. Er musste oft die frische Luft bei Düsseldorf. Dieser junge Rektor ist gerne dem Tal gewandert, das man nachher das Neandertal genannt hat, wo man dann den Urmenschen gefunden hat, von dem wir die großen Königslieder haben, die bis heute gesungen werden. Da gibt es gar keine Diskussion. In jedem neuen Gesangbuch, das muss hinein.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Sieh, hier bin ich Ehrenkönig, wunderbarer König, Herrscher von uns allen. Gott hat durch die Wracks gewirkt. Aber jetzt, Hiller, natürlich, stimmlos, ja. Herstegen, ja, jetzt sehen Sie, jetzt sind Sie immer dran. Die schwachen, schwachen Werkzeuge Gottes. Aber ich wollte mit Ihnen zum Abschluss noch einen Bibeltext lesen, und das ist aus dem 1. Samuel-Buch. 1. Samuel, Kapitel 2, der Lobgesang der Hanna. Nachdem Gott ihr, der verschlossenen Frau, der kinderlosen Frau, ach, nicht bloß ein Kind geschenkt hat. So Vater Gutbrot hat oft immer wieder gesagt, Kinder Gottes in Vorbereitung, ihr müsst es so erzählen, die Hanna hat nicht gesagt, ich möchte Kindle haben, ich möchte auch Mutter werden, sondern, lieber Gott, du brauchst doch in diesem Laden, in diesem gottlosen Tempel, in dieser Stiftshütte, einen, mit dem du rechnen kannst, lieber Gott, du brauchst in unserem Volk einen, mit dem du schaffen kannst, einen Segensträger. Wahrscheinlich war das richtig gesehen, das war die Tendenz der Hanna. Und jetzt Lobgesang der Hanna, ich darf gerade so zum Abschluss heute Abend das lesen. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner. Es ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die Sattwaren müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Also, man kann den Satz gar nicht lesen, als dann merkt, hier ist die erste Prophetin, die schon auf Jesus schaut. Der Herr ist nicht die Feinde, nicht der hohe Priester, der Herr tötet und macht lebendig. Vers 7, der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Und jetzt einen der größten Verse. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub. Also das müsste grün ausstreichen. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Der Herr tötet, macht lebendig, er hebt den Dürftigen aus dem Staub. Praktisch kann sein, dass bloß unser Gebet sein will, voll Zutrauen. Herr, wir sehen viel Bruch in unserer Kirche, auch in unserer Gemeinschaften, CVMs, Hauskreisen, könnte doch noch viel mehr Leben da sein. Jetzt sind wir gespannt, was du tun wirst. Nicht immer neue Rezepte, was wir tun wollen, nur nochmal. Und noch mehr Tagungen. Und noch mehr Studienprogramm. Bin ich einmal gespannt, Herr, was du tun wirst. Wollen beten. Herr, das sind wir, weil wir es ernst nehmen, was dein Wort sagt und was du quer durch die Geschichte der Christenheit getan hast. Wir sind gespannt darauf, was du tun wirst. Erbarm dich über uns. Gib, dass wir uns nicht vermessen und meinen, du hättest keine anderen Hände als